dich, lieber Martin Stoppel aus Wien. Herzlich willkommen zurück.
Grüß dich, Philipp.
Grüß dich. Ist ja noch nicht so lange her, aber immer gute Gespräche mit dir. Und man kann sich denken, wenn wir uns unterhalten, geht es meistens rüber über den großen Teich. Und diesmal auch. Aber natürlich sagen wir am Anfang noch etwas zu dem Anschlag in Berlin vom letzten Samstagabend. Anschlag auf den CSD hat ja jeder mitbekommen. Ganz Deutschland diskutiert darüber. Die Reaktionen sind im Prinzip erwartbar, wie immer. Oder hast du gedacht, bekommt es vielleicht jetzt Risse, das linke Weltbild oder das intersektionale, queere Weltbild?
Nein, das nicht. Es geht eigentlich, ich glaube, so wie es, also in dem Bereich, da braucht man sich gar keine Hoffnung zu machen. Alles, was von links kommt, steht für bedingungslose Unterstützung von Masseneinwanderung, Diversity und allem, was man darunter verstehen muss. Ich denke, was zunimmt, ist der Verdruss der sogenannten Mitte der Gesellschaft an diesen Leuten. Ja. Und das wird mit jedem Anschlag mehr.
Genau, das kann man so sagen. Also mittlerweile ist auch rausgekommen, dass die Tote ist eine 65 oder 66 Jahre alte polnische Touristin, die mit ihrer Tochter den CSD besucht hat, ehre ihrem Andenken. In Deutschland kennt man den Namen natürlich nicht. In Polen wird es vermutlich ein Sterbebegräbnis geben. Das war ja schon vor 10 Jahren so bei dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz, wo der Attentäter Anis Amria vor einen LKW geklaut hat, eines polnischen Lastwagenfahrers. Lukasz Orban hieß er, glaube ich, oder Urban. Genau.
Und ja, einfach mal Lukasz auf jeden Fall, daran erinnere ich mich. Der Name wurde auch groß. Da war auch der Präsident am Sarg und hat eine Rede gehalten und so weiter. Das ist in Deutschland ja undenkbar eigentlich.
Genau, da weiß man bis heute eigentlich nicht so wirklich, wie die Toten heißen, die Toten des Breitscheidplatz-Attentates. So wird es diesmal auch wieder laufen. Also es ist im Prinzip, so traurig das ist zu konstatieren, aber es ist Business as usual. Man kann auch wirklich, also es ist eine permanente Bankrotterklärung eines Milieus. Je aggressiver der Islamismus auftritt gegen seine Feindbilder, wozu nun mal auch eben alle Menschen zählen, die sich selbst als queer bezeichnen, sei es, dass sie Schwule oder Lesben sind, die sich oft genug auch dagegen verwahren, als queer bezeichnet zu werden, oder ob es halt non-binäre Transpersonen oder sonst was sind, werden alle darunter subsumiert und der Täter macht keinen Unterschied, ob das ein konservativer Schwuler ist oder eben eine linksprogressive, non-binäre Transperson oder sonst was. Ich habe dazu einen Monolog gemacht auf Patreon, wo ich alles gesagt habe, auch über die Reaktionen darauf, aber ja.
Ja, ich würde schon sagen, dass das islamische Männlichkeitsbild spezifisch Schwule ins Visier nimmt. Und ich glaube auch, dass der CSD unter schwulenfeindlichen Menschen, egal welcher herkommt, aber auch unter islamisch schwulenfeindlichen Menschen, explizit als eine verschwulte Veranstaltung wahrgenommen wird. Als eine Veranstaltung, die die Sexualmoral und insbesondere auch die Männlichkeit untergräbt. Aber eben auch eine Veranstaltung, auf der auf obszöne Weise viel nackte Haut und gerade auch weibliche Haut gezeigt wird, was wiederum dann dem Weiblichkeitsbild widerspricht. Also ich glaube, einmal so weibliche sexuelle Freizügigkeit und männliche Homosexualität bleiben, denke ich, die beiden Hauptfeindbilder des Islam.
Genau, ich meine halt nur, wenn er mit dem Auto halt reinfährt, dann macht er in dem Moment keinen Unterschied, ob es eine homosexuelle Person ist oder eben eine transsexuelle Person, die sich dem progressiven Lager zurechnet. Das ist dann völlig austauschbar, weil alle unter dieser Begriff der Verschwulung oder der unweiblichen Weiblichkeit subsumiert werden in der Weltsicht dieses Attentäters. Man kennt es natürlich, jetzt gab es Aufruf, und zwar aus Hamburg, nämlich Queers und Migras, wir lassen uns nicht spalten an unsere muslimischen Freunde, kommt am Samstag zum CSD, wir feiern ein Fest der Liebe und Toleranz, kommt dazu. Ja, also je aggressiver Anhänger dieser Religion des Friedens gegen diese Leute vorgehen, desto mehr wirft man sich diesen Leuten an den Hals.
Ja. Also eigentlich, da gab es ja diese Karikatur, wo eine Person in Regenbogenklamotten einen Islamisten umarmt und sagt, alles ist okay und du hast nichts Schlimmes gemacht, nachdem er gerade mit dem Auto wo er in den CSD reingefahren ist.
Ja.
Und eigentlich ist das die Haltung, mit der offiziell zumindest halt die Politik gemacht wird. Also es hat ja auch Gründe, sag ich mal, warum dieses queere und CSD-Milieu sich zunehmend von der Realität vieler, insbesondere Schwuler in Deutschland, aber auch in Europa insgesamt entfernt, die zunehmend sagen, wir brauchen eine andere Migrationspolitik und auch offen aussprechen, wo das herkommt und dementsprechend auch immer häufiger laut Umfragen rechts wählen. Und das ist natürlich klar, dieses offizielle CSD und wir haben uns alle lieb und LGBTQ, irgendwas plus, das geht halt an der Lebensgefährlichkeit, unter der halt die insbesondere schwule Männer, die ständig ausgesetzt sind, dieser Lebensgefahr durch dieses Milieu, daran geht es halt einfach komplett vorbei. Also, es ist also dieses ganze CSD-Ding, was eigentlich ja damals aus der Christopher Street kam und dann aus so einem kleinen Protest, wo es um Schwulenrechte ging. Eigentlich hat es heute damit nichts mehr zu tun. Es sind Veranstaltungen woker Nonsens-Ideologie und mein Eindruck ist auch, dass gerade Schwule häufig damit nichts mehr zu tun haben wollen, mit diesem völligen Unsinn, der da abläuft.
Ja, oder es hat sich auch abgespalten, ne? Also das ist ja dieses eher linksprogressive bis linksradikale Milieu, was sich auch als queer bezeichnet, die ja ganz offen auch mit dem Islam ja anbänden. Also das ist natürlich Queers for Palestine und so, das kennt man ja alles. Die spalten sich ja zunehmend ab vom CSD, weil der ist zu bürgerlich, zu kommerziell, da darf auch die Polizei mitlaufen oder die CDU und es ist auch das ist ja auch ein beliebter Vorwurf, homonationalistisch. Also da geht es nicht um queer, sondern, also beziehungsweise doch, da geht es auch um queer, aber dieses radikale linksradikale Queer-Milieu, das spaltet sich ja sehr stark davon ab, weil man denn ja mit konservativen Schwulen ja nichts zu tun haben will. Das sind ja auch böse. So. Genau. Und die sehen den intersektionalistischen Kampf nicht, weil für die wollen halt Ehe für alle und ja, aber halt nicht, was weiß ich, große Befreiung auf Basis der linken Opferpyramide.
Weltrevolution.
Ja, die
Ja,
wollen
das
sie halt
Ding ist
nicht.
halt, was man unter der totalen Befreiung versteht, ist halt bei Islamisten und diesem links-queeren Milieu eigentlich dasselbe, nämlich man will eigentlich die Gesellschaft zerstören. Und darum ist dieses Bündnis auch unverbrüchlich. Also da geht es ja nicht darum, dass man in allem einer Meinung ist, sondern es geht um den gemeinsamen Feind. Und das sind so Leute, wie du gesagt hast, also ganz normale Leute, die Polizei, die CDU oder sonst oder alles, was sonst für den Staat gehalten wird.
Genau, aber was ist ja natürlich jetzt auch interessant wieder, also diese Abspaltung des eigentlichen, also die Ideologie des Täters, die komplett abgespalten wird. Also das wird ja teilweise auch so getan, aus diesem Milieu wird ja so fast so getan, als hätte da Friedrich Merz am Steuer gesessen oder irgendwer von der AfD oder so. So, als wäre dieses Milieu direkt dafür verantwortlich. Das ist so eine. Auch jetzt mittlerweile auch schon langsam so ein Klassiker, dass eigentlich die AfD immer schuld daran ist oder die Konservativen, oder auch konservative Schwule vielleicht ja auch. Vielleicht ist das ja der nächste Take, der dann kommt. Jens Spahn ist daran schuld oder so. Aber jetzt kommt noch dazu Verschwörungstheorien. Das ist relativ neu. Das kam so letztes Jahr auf oder vorletztes Jahr ging es so langsam los, dass gesagt wird, ja, das ist ja auffällig, dass vor wichtigen Wahlen sich die Terroranschläge häufen. Das sind so ganz findige, so richtige Sherlock-Holmes-mäßige Hobbydetektive, die sowas dann aufdecken. Zum Beispiel Herr Lauterbach, er postete da gestern auf seinem Ex-Account, postete ein Interview mit Sebastian Fiedler, seinem Parteikollegen, und der auch nämlich sagte, dass es ja sehr, sehr auffällig sei. Da muss man doch mal gucken, ob da nicht ausländische Kräfte hinterstecken. Und wie gesagt, Lauterbach, ich zitiere Lauterbachs Tweet, es ist in der Tat sehr auffällig, dass es unmittelbar vor Wahlen mehr Anschläge gibt. Sehr denkbar, dass ausländische Kräfte hier einwirken. Der Kollege Fiedler hat recht, dass unsere Dienste hier rechtlich besser aufgestellt werden müssen. Das kam, letztes Jahr gab es auch nach dem Anschlag auf diese Gewerkschafterdemo in München, kurz vor der Bundestagswahl oder der Anschlag in Solingen, das war ja 2024 im Spätsommer, eine Woche vor den Wahlen in Ostdeutschland, in Sachsen und Thüringen, wo die AfD ja sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Die AfD hätte ohnehin gut abgeschnitten. Steht völlig außer Frage. Aber das erscheint mir doch so langsam auch als wirklich das ist eine Realitätsflucht von Seiten der Politiker, die keine Ahnung haben vom radikalen Alltagsislam, die auch gar nicht in der Lage sind, das vielleicht auszusprechen, dass diese Leute dieser Attentäter von Berlin hat so gehandelt, weil er so handeln wollte. Der ist nicht von Putin oder der AfD angetrieben worden, sondern hat aus freien Stücken sich ins Auto gesetzt und wollte gezielt den CSD angreifen. Also es gab auch zum Beispiel letztes Jahr, hatte das ZDF dann in einem Beitrag dann aufgedeckt mit Hilfe von irgendwelchen Experten oder irgendeinem Experten, dass es nämlich auffällig gewesen sei. Es hätte Suchanfragen aus Russland auf Google gegeben, wo Anschlag in, also Terroranschlag in Mannheim eingegeben wurde, aber vor dem Anschlag in Mannheim, also wo der Michael Stürzenberger fast getötet worden wäre und ein Polizist getötet wurde von einem Islamisten aus Afghanistan, was sich dann, wo das BKA aber das weit von sich gewiesen hat, gesagt hat, das ist überhaupt nicht valide, das ist Spekulation und das hilft auch überhaupt nicht hier, das Aufsehen. Also es muss mich erinnern, solche Aussagen, und das sind ja nicht jetzt irgendwelche isolierten Randexistenzen im Internet mit 250 Followern, sondern das ist ein Karl Lauterbach, der sowas behauptet, oder das ZDF, also durchaus relevante Persönlichkeiten in diesem Land. Und das erinnert mich frappierend an, das ist sozusagen der 9-11 was an Inside-Job-Take der Linken oder der Linksliberalen, weil man einfach sich das nicht eingestehen möchte, dass es nichts mit der AfD zu tun hat oder mit Wladimir Putin, ja, so scheiße die auch alle sind, aber dass sich ein Islamist, der Homosexuelle töten möchte, weil er diese Gesellschaft für westlich dekadent und verdorben hält, dass der das aus freien Stücken tut. Und das hat nichts mit der AfD zu tun, sondern mit islamistischer Ideologie, die in Köpfen von sehr, sehr vielen Menschen mittlerweile drin ist. Ja,
das ist der Punkt, der mir dabei wichtig wäre, ist folgender. Ich halte das grundsätzlich natürlich für möglich, dass die Russen oder aber auch Leute wie die Iraner in Ländern wie Deutschland Leute haben, die auch dazu in der Lage sind, Operationen durchzuführen, vielleicht. Nur, das Problem ist halt, sie müssen erstmal einen Islamisten finden, der bereit ist, unter Einsatz seines eigenen Lebens irgendwo reinzufahren. Dann müssen sie den anwerben, mit dem Kontakt haben, sich mit dem kommunizieren. Das heißt, dieser Vorgang wäre erstens dokumentierbar und zweitens auch ein guter Anhaltspunkt, das Ganze zu bemerken durch irgendwelche Dienste. Gerade wenn es jetzt um Leute handelt, die zum Beispiel schon mal in Gewahrsam waren oder Gefährder und so weiter. Und es lässt sich nachher auch häufig anhand der Kontakte rekonstruieren. Das heißt, es ist völlig kontraproduktiv, sowas einfach in den Raum zu stellen, wenn es dafür nicht, bei diesem Einzelfall nicht den allergeringsten Hinweis gibt, dass der irgendwas mit ausländischen Regierungen zu tun hatte. Diese Hinweise gibt es ja zu 0,0. Und wenn man das einfach in den Raum stellt, das ist ja merkwürdig und so, dann ist das einfach nur, wie du gesagt hast, ein verschwörungstheoretisches Graune. Dass man bewusst sein muss, dass die Russen vielleicht Einfluss nehmen wollen auf die Politik. Das ist genau dasselbe, wie es auch in den USA das gab, mit denen die Russen haben die Wahl beeinflusst und haben Trump ins Weiße Haus gebracht. Diese Verschwörungstheorie ist ja auch durch zahlreiche Ermittlungen nicht erhärtet worden.
Genau.
Man stellt einfach etwas in den Raum, und wo es um eine reale Bedrohung geht, die Russen mischen sich ein, die wollen irgendwas tun oder vielleicht die Politik beeinflussen in Deutschland, in den USA und anderswo, so wie andere ausländische Regierungen auch die Politik wichtiger Länder beeinflussen wollen und wahrscheinlich auch unsere Regierung die Politik in Russland beeinflussen möchte. Das ist die Frage, wie gut sie das kann. Und genau dasselbe gilt natürlich auch für russischen Einfluss auf unsere Politik. Natürlich können die sich ein paar AfD-Politiker gut halten, aber das heißt ja nicht, dass selbst wenn irgendeiner von denen in irgendein Amt kommt, er dann da machen kann, was er will. So funktioniert das nicht. Das ist ein sehr, sehr vereinfachtes Denken. Und zum Beispiel auch Gerhard Schröder, der ja von den Russen im Nachhinein gekauft wurde, der konnte ja auch nicht alles so machen, wie die Russen wollten, sondern war ja auch in seinem Handeln extrem limitiert und hat halt ein paar Gasdeals gemacht, die man damals als zum beiderseitigen Vorteil angesehen hat und die unter der Nachfolgeregierung von Merkel, so ist das ja so weitergegangen, weil halt die billige Energie sozusagen als im deutschen Interesse wahrgenommen wurde und diese Position vertritt heute immer noch und genauso dummer, vielleicht noch dummererweise als damals weiterhin die AfD. Aber dass man jetzt immer so sagt, ja, jetzt kommen die Leute und die machen einen Anschlag, damit die AfD bei der so wichtigen Wahl, ja, das zeigt ja auch, in welcher Blase diese Leute leben. Ja. Die Wahl in Sachsen-Anhalt ist keine wichtige Wahl. Das ist das Furunkel der Bundesländer Sachsen-Anhalt, das ärmste und unwichtigste Bundesland Deutschlands.
Ja.
Ob dann denn die AfD regiert oder was weiß ich was, das Bündnis Sarah Wagenknecht oder was weiß ich wer, das ist sowas von egal für die Bundesrepublik Deutschland, ja. Also da hätten die Russen gar nichts mit gewonnen, auch wenn da dieses tolle 100-Tage-Programm, was die rausgehauen haben, die AfD, ja, worüber es auch eine riesen Aufregung gab. Selbst wenn das 1:1 so umgesetzt würde, wäre das ziemlich wurscht, ne. Also wäre für die Russen ziemlich wenig mitgewonnen. Und Also deswegen, solche Sachen einfach in den Raum zu stellen, ist einfach völlig verantwortungslos, weil es einfach mit realen möglichen Bedrohungen, wie zum Beispiel Islamisten, die zusammenarbeiten mit Geheimdiensten von Iran und Russland, dann vielleicht mal was Größeres, Konzertiertes schaffen könnten. Diese reale Bedrohung gibt's und darauf muss man gut vorbereitet sein. Das nützt aber nichts, indem man Panik schürt oder indem man halt jeden möglichen Anschlag, der ziemlich offensichtlich von einer eher dilettantisch vorgehenden Einzelperson vorgenommen wurde, ohne größere Waffen, jetzt in dem Fall ist mit einem Auto reingefahren. Ein Auto kann sich jeder beschaffen. Ja, das ist einfach, das sind so die Mittel, auf die eigentlich klassisch diese Einzeltäter, bei denen dann später mal rauskommt, sie waren auch geistig verwirrt. Ja, ich meine, da ist ja auch, das ist ja auch eine Entschuldigungsstrategie, aber es ist ja auch immer auch was dran. Also so Leute, die sowas machen, die handeln meistens nicht besonders intelligent oder planvoll, sondern die machen einfach irgendwas, weil sie denken, sie müssen es tun. Irgendeine Stimme in ihrem Kopf befiehlt ihnen das oder so. Und ich weiß nicht, wieso man solche Taten von Einzeltätern im Zusammenhang mit ausländischen Geheimdiensten bringen sollte. Das erschließt sich mir überhaupt nicht.
Ich denke einfach, um vom Kern abzulenken, weil man sich selber das nicht eingestehen möchte. Warum? Also was, weil natürlich damit auch einem grundsätzlich auch die Politik, die eigene Politik um die Ohren fliegen würde. So, also man müsste sich einfach eingestehen, dass, und in dem Fall, in dem bis Berliner Attentäter, das ist das ja noch komplizierter, aber der ist ja in Deutschland geboren. Den kann man ja auch nicht, wie die AfD es immer wieder möchte, den kann man ja auch nirgendwo hin remigrieren. Deswegen ist das ja auch eine, einfach nur so eine dumme Floskel. Aber warum jemand von der SPD oder CDU. Ja, warum jemand von der SPD wie Herr Lauterbach das einfach nicht offen aussprechen möchte, also entweder ist er wirklich doof oder Herr Lauterbach spaltet das einfach ab, diese insgeheime Erkenntnis, dass die eigene Politik sowas, solche Zustände halt mit beflügelt hat. So, und das ist natürlich unangenehm, sich das einzugestehen. Also macht man weiter wie vorher oder macht halt direkt Russland dafür verantwortlich? Ich gebe dir natürlich recht, es gab auch diese Fälle, dass es natürlich eine russische Einflussnahme gab. In Paris zum Beispiel kam das mal auf, wurde aufgedeckt durch Investivjournalisten und da gab es auch einen Arte-Beitrag, der relativ gut ist, über die russische Einflussnahme beispielsweise, dass nach dem 7. Oktober Davidsterne an Häuser geschmiert wurden, wo halt Juden oder Leute mit jüdisch klingenden Namen wohnten. Das war natürlich auch ein Aufschrei und es stellte sich heraus, diese Typen, die das gemacht haben, wurden halt wohl über dubioseste Wege auch tatsächlich von russischen Diensten damit beauftragt. Das waren auch keine Franzosen, das waren auch keine muslimischen Einwanderer oder so, das waren irgendwelche Typen, ich weiß es nicht mehr, irgendwo.
Ja.
Rumänien oder was, wo die herkamen. Und die haben tatsächlich im Auftrag russischer Dienste gehandelt. Das ist natürlich, also dass natürlich anti-westliche Kräfte ein Interesse daran haben, westliche Länder zu destabilisieren, ist jetzt nichts Neues und dass sie sich gerne auch auf Parteien beziehen, die eine ähnliche Agenda haben wie die AfD oder das BSW, es dürfte auch jetzt kein Geheimnis sein. Also, aber halt, ohne dass es auch nur irgendeine Substanz gibt, das immer und immer wieder zu behaupten, nach jedem größeren islamistischen Terroranschlag, dass das eigentlich ja eventuell doch mit der AfD und Putin zusammenhängen könnte, das ist einfach vollkommener Humbug. Also es gibt überhaupt keine Nachweise, dass der Attentäter von Mannheim oder Solingen oder der von München letztes Jahr, dass das irgendwie, und wie gesagt, du kannst das auch nicht, du kannst das in einer freien westlichen Demokratie, kannst du sowas auch nicht ewig geheim halten. Das funktioniert nicht. Das wird irgendwann rauskommen. So, also deswegen ist, halt, deswegen ziehe ich diese, natürlich diese Polemik, dass das halt so quasi so ein bisschen der 9-11 was ein Inside-Job-Take der Linken halt ist, weil das genauso, das wäre, wenn das wirklich so wäre, wüsste das jeder, weil du das sowas nicht geheim halten kannst.
Und der Punkt ist genau, wenn solche tatsächlichen Plots ablaufen, dieses 9-11 hat ja eigentlich nur funktioniert, weil zahlreiche Hinweise, da gibt es ja diese großartige Doku-Serie The Looming Towers, wo das eigentlich nochmal sehr dezidiert aufgearbeitet wird, was da alles versäumt wurde an Hinweisen und im fehlenden Zusammenarbeit, also teilweise im Gegeneinanderarbeiten von FBI und CIA untergegangen ist. Und diese Dinge, dafür braucht, weil solche größeren Plots erzeugen immer Lärm. Also die machen halt viel Neues. Da gibt es Signal, könnte man auch sagen. Das heißt also, es gibt immer wieder bei so größeren Dingern Sachen, wo es jemanden auffallen könnte, wo man es stoppen kann. Und diese Dinge, wie jetzt dieser, dass der einfach mit dem Auto reinfährt, kann man nicht stoppen, weil außer in seinem Kopf wusste das keiner. Jetzt nicht akut. Natürlich kann man das insofern stoppen, als dieser Mensch natürlich wie all solche Leute vorher Polizei bekannt war und dass wir uns einfach sehr stark weigern, islamistische Gefährder nach diesem Sicherheitsverwahrungskonzept einfach grundsätzlich mal irgendwo einzusperren und den Schlüssel wegzuwerfen. Das weigert sich die Politik seit Jahren, aber das ist der einzig richtige Umgang bei jemandem, wo man halt sagen muss, der ist ein islamistischer Gefährder. Davon gibt es halt so und so viele tausend in Deutschland. Ich glaube, die Schätzung ist so eine fünfstellige Zahl. Und die laufen halt einfach so rum. Und das ist natürlich fahrlässig. Da muss man halt schon sagen, wenn man gegen solche Leute irgendwie was in der Hand hat, dann wäre es sehr, sehr wichtig, die Gefährlichkeit zu evaluieren. Und wenn irgendein Gutachter zu dem Schluss kommt, die Person ist gefährlich, dass man ihn dann einfach sicherheitsverwahrt oder interniert oder wie auch immer. Es sind Leute im Krieg gegen die Gesellschaft. Und solche Kriegsgefangene lässt man nicht einfach auf freiem Fuß, um dann den Krieg weiterzuführen, so schon gar nicht hier im Inland. Also wenn der sagen würde, er stammt aus dem Libanon, er ist zwar Deutscher, aber er will den libanesischen Pass und ausreisen, dann könnte man ihn ja gehen lassen, aber ihm auf der Straße rumlaufen lassen, wenn er gefährlich ist, sehe ich nicht ein.
Sehe ich auch nicht ein. Ich muss dich aber korrigieren, es sind laut BKA 410 islamistische Gefährder. Nicht.
Ja gut, dann ist das die nächstgrößere Zahl mit dem Sympathisantenumfeld oder sowas, ne? Also potenzielle Gefährder oder so, nicht die akuten.
Genau.
Das ist halt je nachdem, wie weit man das halt fasst, ne? Also wo man ganz genau weiß, die sind richtig gefährlich und von denen laufen halt auch noch über 100 rum. Das ist natürlich auch eine tickende Zeitbombe. Da
ja,
weiß man,
aber
es ist eine Frage der Zeit, bis irgendwas passiert.
Ja, und das ist natürlich auch die Frage, dass halt also der Angriff auf ein Mitglied der deutsch-israelischen Gesellschaft in Würzburg beispielsweise, der schwer verletzt wurde, ein alter Mann, ich glaube, der ist Mitte 60 und wurde angegriffen von einem jungen Syrer. Das gilt natürlich nicht als Terroranschlag, aber es ist ein Anschlag von einer Person, die aber vorher, die wird nicht als Gefährder geführt. Der Typ aus Berlin, der Attentäter aus Berlin, war polizeibekannt, der war vorbestraft, der hat an einem Deradikalisierungsprogramm teilgenommen. Und aber diese ganzen tickenden Zeitbomben, die rumlaufen, die bei der kleinsten Kleinigkeit ausrasten und einen alten Mann krankenhausreif schlagen, weil er einen Israel-Anstecker hat, so ein Pin mit der Deutschland- und der Israel-Flagge als Mitglied der DEG. Was ist denn mit denen? Das sind doch ebenfalls Gefährder. Das sind auch tickende Zeitbomben, die genauso gut auch ein Messer ziehen und diesen Menschen abstechen würden. Also auch der Mörder aus Solingen oder aus Mannheim, die beiden galten vorher, glaube ich, auch nicht als Gefährder, sondern waren überhaupt nicht im Fokus der Sicherheitsbehörden. Also das ist ja auch... Also das heißt, diese Gefährder, ja, 410 vom BKA bekannte Gefährder, die kann man vielleicht noch irgendwie überwachen oder auch nicht, wie wir jetzt in Berlin gesehen haben. Aber was ist denn mit diesen diesen unzähligen Leuten, die wirklich bei der kleinsten Kleinigkeit ausrasten und Leute abstechen? Also das muss ja noch nicht mal in Anführungszeichen politisches Motiv sein.
Ja. So. Ja, und genau, und diese Leute werden ja dann irgendwie nach irgendeinem pädagogischen Jugendstrafrecht behandelt.
Ja, das
oder
funktioniert aber nicht
was.
Bei diesen Leuten. Das ist pädagogische Jugendstrafrecht, ist konzipiert worden für Menschen, die in zivilisierten Verhältnissen aufwachsen. Und das funktioniert einfach nicht, wenn du Menschen vor dir hast, die seit Geburt an mit islamistischer Indoktrination, mit islamistischer Ideologie indoktriniert werden und das Denken nicht ablegen, wenn sie nach Deutschland über die Grenze überqueren. Das sind alles so Themen, das ist seit über zehn Jahren geführte Debatte.
Es ist eigentlich seit über 10 Jahren, Philipp. Also ich bin in den 80er Jahren zur Grundschule gegangen, auf einer Grundschule mit vielen Türken und damals noch wenigen Arabern. Und da war es schon so, dass die kleinen Kinder 1. bis 4. Klasse gewalttätiger waren als die deutschen Kinder. Und das liegt auch nicht nur an islamistischer Indoktrination. Die war damals nicht so groß. Kopftücher gab es noch gar nicht so viele. Ja. Und die Leute waren eher nationalistisch. Aber allein schon die stärkere Gewalterziehung, ja, also schon allein diese Gewaltbereitschaft ist schon deswegen höher, weil die Kinder teilweise von klein auf selber Gewalterfahrungen haben, ja, und diese ganzen Dinge, die sind einfach schon viel, viel länger bekannt. Damals war es nur so, dass Linke dagegen was gesagt haben, wenn die Mädchen wegen, als das anfing mit dieser Kopftucherei und die dann nicht bei Sport oder Schwimmen mitmachen sollten, da haben die Linken gesagt, nein, nein, die Mädchen sollen auch mitmachen. Das würde ja heute kein Linker mehr sagen und so. Also damals waren es halt nur so wenige, dass man sich getraut hat. Und heute ist das der Mainstream im Islam, dass die Frau gar nichts ist. Und dann muss man das halt respektieren als andere Kultur. Da hat ja eine Regression sondergleichen stattgefunden. Auch diese ganzen Gewalterfahrungen, die Frauen und Kinder in diesen Familienstrukturen haben, die werden heute ja auch völlig verleugnet. Und damals war das offenes Thema in der linken Sozialarbeit, dass man da ein Problem hat mit Gewalt in diesen Familienstrukturen.
Ja, ich erinnere mich auch noch daran, dass auch 2005 nach dem ersten prominenten Ehrenmord an Hatun Sürücü, dass sogar die grüne Kreisverband Kreuzberg haben eine Demo gemacht, wo sie ganz klar auch benannt haben, was die ideologische Motivation des Mörders bzw. der Familie halt war. Also dass sogar die Grünen hatten damals keine Scheu. Vielleicht kommt es so langsam zurück. Ich fand das, was Frau Lang oder jetzt, ich glaube auch Herr Banaschak, die haben dann für Grünverhältnisse doch relativ klare Worte gefunden. Besser als das, was ich aus Kreisen der Linkspartei und der SPD gehört habe, aber diese Parteien kannst du eben mittlerweile komplett vergessen. Aber ja, ich kenne das natürlich auch noch, dass halt ganz klar diese Gewaltverhältnisse benannt wurden und auch ganz klar die Motivation für einen Ehrenmord genannt wurde, auch von linker, progressiver Seite. Ja, das ist noch nicht so lange her, dass man da auch relativ offen drüber debattieren konnte und auch Linke gesagt haben, ja, das stimmt, das ist ein Problem, dessen wir uns annehmen müssen. So, also gerade die Grünen waren eigentlich eine Partei, die da hinterher waren. Also ja, aber gut, das ist alles irgendwie passé. Ja. Gut, ich wollte eigentlich dieses mit dem Verschwörungstheorien von Herrn Lauterbach und seinen Parteikollegen oder dem ZDF, das wollte ich eigentlich als Anlass nehmen zur Überleitung jetzt rüber nach in die USA. Und zwar, ich sage, ne, das ist so der 9-11-Verschwörungstake der Linken hier in Deutschland. Dann beziehe ich mich, oder dann ist es vielleicht so die Überleitung zu Herrn Mamdani, der mittlerweile seit ein paar Monaten New York als Bürgermeister regiert. Wir haben ihm schon 2 Folgen gewidmet, unmittelbar nach seinem Wahlsieg, der absehbar war. So, und jetzt jährt sich in absehbarer Zeit der 25. Jahrestag des 9-11-Anschlags. Und dazu werde ich auch noch was machen. Ich werde dazu eine ganze Folge machen, so ein Special sozusagen mit Alex Feuerherd. Kündige ich jetzt schon mal an. Und interessant ist jetzt, dass, also einmal, das ist, fällt natürlich sehr auf, dass das Amerika 25 Jahre nach dem Anschlag aufs World Trade Center ein ganz anderes ist als damals, unmittelbar nach dem 11. September. Und es ist auch interessant, dass bei den offiziellen Feierlichkeiten, also was heißt Feierlichkeiten, also bei der offiziellen Gedenkveranstaltung, dass es einen Brief gibt, einen offenen Brief, eine Online-Petition, die Nachkommen oder Überlebende oder Verwandte der Opfer von 9-11, der Anschläge, ins Leben gerufen haben, weil sie nicht möchten, dass Herr Mamdani daran teilnimmt. Also ausschlaggebend ist wohl Giovanni Galante, dessen Ehefrau ist bei den Anschlägen getötet worden. Und dieser offene Brief ist von vielen, vielen weiteren Angehörigen oder Nachkommen oder Überlebenden des Anschläge unterzeichnet worden, weil sie sich dagegen verwahren wollen, dass jemand wie Mamdani, der sich nicht von der Parole Globalized Intifada distanzieren möchte, der mit sehr, nicht nur fragwürdigen Leuten zu tun hat, sondern mit Leuten, die 9-11 gefeiert haben, wie Hassan Piker. Und ich glaube, du hattest es auch erzählt, dass der Herr Mamdani dann gesagt hat, das größte Problem im Post-9-11 New York war nämlich die Islamophobie. Und er hat ja irgendwie so eine Geschichte aus dem Paulanergarten erzählt, dass seine Tante, kopftuchtragende Tante, Todesangst in der U-Bahn hatte.
Ja. Weil natürlich so in New York nach 9-11 auf jeden erkennbaren Muslim Jagd gemacht wurde, wie jeder weiß.
Ja, klar. Auch da wieder.
Aber das haben wir schon mal
hier Beweise?
Das hatten wir thematisiert, schon mal, genau. Ja, diese schöne Geschichte. Aber es ist natürlich klar, dass jemand, der, also was ich sehr, sehr schön fand an diesem Statement, war auch, dass Galante sehr, sehr eindeutig Globalized die Intifada mit 9-11 in Zusammenhang gebracht hat. Das ist ja etwas, was damals, ich kann mich halt noch erinnern, dass 9-11 war für mich so der Anfang der Auseinandersetzung mit der Linken und ihren falschen Annahmen und so der 7. Oktober der Endpunkt. Und 9-11 und vorher schon die Al-Aqsa-Intifada, die unmittelbar davor begann, ja, also die Intifada in Israel, die zweite, wo halt die ganze Zeit so Cafés und Schulbusse in die Luft gesprengt wurden, und zwar in einer Gegend, wo ich ein paar Jahre vorher war. Ich war ja als Jugendlicher mal in Israel gewesen mit meinen Eltern und habe da eine Rundreise gemacht. Und diese Geschichte, und auch in Yad Vashem gewesen, und diese ganze Geschichte mit diesem, diese Glorifizierung dieser Intifada, und dann diese 9-11-Geschichte, wo halt auch den Linken halt sehr, sehr viel zu eingefallen ist, warum die Amerikaner das verdient haben. Naja. Das war so der Beginn sozusagen meines Abschieds von der Linken und meiner kritischen Auseinandersetzung mit der Linken damals erstmal. Nicht Abschied, aber schon. So ein Prozess, der dann über 20 Jahre so hingezogen hat. Und also da fand ich das sehr, sehr gut, dass er diesen Zusammenhang herstellt, denn Globalize Intifada bedeutet, dass man die Intifada von den Cafés Tel Avivs und von den Schulbussen mit israelischen Kindern nach New York City bringt. Was bedeutet Globalize Intifada?
Genau.
Und das ist auch das, wovon Bin Laden und Zawahiri und so ausgegangen sind. Also diese Al-Qaida-Masterminds, die den 11. September wesentlich geplant haben. Das war auch das Weltbild von Mohammed Atta, einem der Haupttäter, der in Hamburg studiert hat.
Genau, ja.
Und diesen Zusammenhang so eindeutig mal herzustellen, dass also Mamdani durch seine Aussagen eigentlich als ein Sympathisant des 11. September anzusehen ist, der auf dem Gedenktag der Opfer nichts zu suchen hat, das fand ich eigentlich sehr, sehr gut an diesem Statement. Und es ist natürlich absolut bezeichnend, dass, wie sich die USA verändert haben, dass so einer wie der Mamdani heute dort Bürgermeister sein kann. Also das kann man sich auch nochmal im etwas breiteren Kontext ansehen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, das habe ich nämlich neulich gepostet zum Geburtstag der USA. Die USA sind ja dieses Jahr 250 Jahre alt geworden am 7. Juli. Da ist mir eingefallen, weil ja gerade Krieg herrscht. Die USA sind ja im Krieg gegen den Iran. So immer mal wieder mit irgendwelchen Waffenstichen, aber sie sind im Krieg. Und da fiel mir halt ein, wie 1991 beim Super Bowl, ja, während des Irakkriegs, als die amerikanischen Truppen im Irak waren, wie Whitney Houston aufgetreten ist und Star Spangled Banner gesungen hat. Und in einem Stadion, das vor USA-Fahnen und Patriotismus, und da flogen noch die Flugzeuge drüber, die F irgendwas 35, und alle haben die Fahne und für unsere Boys im Irak und so. Also wenn man das vergleicht, wie USA aussah 1991, und das vergleicht mit 2026 im Kriegszustand, dann ist das natürlich, dieser Verfall bezeichnend und erschreckend. Dann auch noch im Vergleich zu 9-11, wo danach auch nochmal so eine patriotische Welle, gerade auch in New York, aber auch in den ganzen USA, in Solidarität mit New York aufgekommen ist. Ja, in anderen Städten wurden Gedenkstätten aufgebaut oder Denkmäler für die Toten von 9-11. Ich war mal in Louisiana, in Texas, und in Lafayette in Louisiana, da haben sie zwei Teile aus den Trümmern des World Trade Centers aufgestellt und gesagt, wir erinnern an die Toten und in Solidarität mit den Bürgern New Yorks, und haben so Zitate von Bush draufgeschrieben, die unmittelbar danach. Und diese breite Welle von Patriotismus und Solidarität, die es zu früheren Zeitpunkten gab, 1991, 2001, davon ist ja heute gar nichts mehr zu sehen. Und also diese Mamdani-Schiene ist so ein Kernelement der Unterminierung des Ganzen. Das heißt also, wenn man jetzt sagt, Mamdani, der steht doch eigentlich für Housing oder für Medicare for All, also allgemeine Gesundheitsversorgung, niedrige Mieten, wer das sagt, also der bewegt sich meiner Meinung nach auf demselben Niveau von Hitler hat die Autobahnen gebaut. Ja, also das ist einfach etwas, was überhaupt nicht der Kern des Ganzen ist, sondern der Kern des Ganzen ist noch nicht mal der Hass auf die Juden, sondern der Kern des Ganzen ist eigentlich die Zerstörung all dessen, wofür die USA stehen. Und im Zusammenhang damit ist der Antisemitismus und der Hass auf Israel und die Unterstellung, die Juden stecken hinter allem und die Israelis sind die bösen Kräfte in der Welt und wir machen uns schuldig, indem wir sie unterstützen. Das ist einer der wirkmächtigsten Hebel, die diese anti-amerikanische Bewegung zurzeit hat. Aber Kern ist eigentlich natürlich, amerikanischen Patriotismus abzuschaffen und auch die Fähigkeit der USA, am anderen Ende der Welt ihre Macht zu projizieren, um ein Regime wie das iranische niederzuwerfen oder zumindest daran zu hindern, Atomwaffen zu bauen. Und ich denke, das ist der Kern des Ganzen. Darum geht es. Und diese Einflussnahme der USA, darum ist auch dieses Bündnis zwischen den Islamisten und den Dekolonisierern, also den Einfluss der USA auf solche Länder und auf den Nahen Osten, der soll halt minimiert werden. Und das ist tatsächlich einer der Kernelemente, worum es dabei geht. Und das sind die Dinge, die ein Herr Mamdani bedient. Und in der Realpolitik, ob der es jetzt schafft, die Mieten dort etwas abzusenken oder eine bessere Versorgung für diesen oder jenen zu erreichen, darum geht es überhaupt nicht. Das sind nur Mittel zum Zweck, so ähnlich wie die Autobahn.
Das ist ja der linke Hit, aber Hitler hat doch die Autobahn. Und
ja, aber Mamdani will halt die Mieten senken. Also wer mir so kommt, ganz ehrlich, das ist für mich einfach Clown. Das ist so ähnlich, wie wenn man sagt, Hitler hat auch Gutes gemacht. Also
Ja, aber solche Statements hört man ja zuhauf aus der deutschen Linken, also auch aus Kreisen, wo man eigentlich denkt, ihr wisst es eigentlich besser. Ihr habt auch mal gegen verkürzte Kapitalismuskritik agitiert, die einen Hang zum oder einen latenten Hang zum Antisemitismus hat. Das ist dann alles nichts mehr wert, weil Trump ist dann doch blöder. Also das ist so doof. Also dieses Denken ist so strunzdoof. Da, ja.
Ja, weiß ich auch das nicht, ist aber, glaube
also
ich,
wie auch das wieder abspalten, dass du kannst, das hast du selber, du hast es ganz richtig gesagt, du kannst das halt von einem Herrn Mamdani, du kannst es nicht abspalten. Das eine geht Hand in Hand mit dem anderen, das funktioniert sonst
einmal nicht. Geht das eine Hand in Hand mit dem anderen und viel wichtiger ist einfach, dass das die Hauptsache ist, was ich gerade beschrieben habe. Die Hauptsache an Herrn Mamdani ist nicht, dass es in New York besser ist als vor einem Jahr, vor zwei Jahren. Darum geht es in seiner Amtszeit nicht. Es geht um die Mobilisierung dieses anti-amerikanischen Sentiments und der Antisemitismus ist einer der Haupthebel dafür. Darum geht's und das ist ein auf die ganzen USA bezogenes Programm. Das heißt also, die Leute, die einen Mamdani groß gemacht haben, arbeiten ja auch sozusagen im Rest der USA an Kandidaturen von progressiven Kandidaten. Man nennt diese Leute Progressives. Ja, also für welchen Fortschritt die stehen, lasse ich mal dahingestellt. Aber da geht es um ein nationales Programm. Ja, und da geht es um eine Mobilisierung von Leuten gegen etwas. Und das hat nichts damit zu tun und mit der Verbesserung der Lage in den USA. Damit hat es einfach nichts zu tun, auch nicht mit der Verbesserung der Wohnsituation in New York. Dazu tragen diese Leute nichts bei. Das Beste, was passieren kann, ist halt einfach für die New Yorker, dass der Herr Mamdani Reden schwingt und nicht viel tut, das wäre doch der günstigste Fall wahrscheinlich.
Ja, wir werden es ja auch sehen, ob das nicht sich auch bei der nächsten Wahl dann auch wieder erledigt hat und ob dann nicht vielleicht doch nochmal so ein zweiter Giuliani kommt, weil auch dieses ganze Defund the Police-Gequatsche und so weiter, also das ist natürlich auch, das würde die Sicherheitslage in New York eklatant verschlechtern und vielleicht sogar zu so einem nicht progressiv zurück in die 70er, 80er Jahre, als New York halt ein Verbrechensmoloch war, wo jeden Tag Mord und Vergewaltigung stattgefunden haben, wo es lebensgefährlich war, nachts mit der U-Bahn zu fahren oder bestimmte Stadtteile man einfach nicht betreten konnte. So, und ich glaube, da sind halt auch viele, die da zu der Zeit jung waren und nicht irgendeiner brutalen Straßengang nicht Angehörige irgendeiner brutalen Straßengang waren, aber die trotzdem das Pech hatten, in der Bronx oder in Queens zu leben. Oder auch Manhattan. Also Manhattan war in den 80er Jahren auch ein Shithole teilen. Also das war nicht so schön wie heute. Und vielleicht geht es ja da wieder zurück. Und ich glaube, dass viele Ältere sich daran noch gut erinnern und die sehen, was das konkret dann bedeutet, dass Herr Mamdani dann seine Politik umsetzt oder halt auch eben nicht. Und vielleicht wünscht man sich dann so einen konservativen Law-and-Order-Typ zurück. Das ist alles möglich, das weiß man nicht. Aber es stimmt tatsächlich das, was du sagst, diese Agenda, wofür Mamdani momentan ein sehr prominentes Aushängeschild ist. Und das ist tatsächlich das, wo die Reise bei den Demokraten schon seit geraumer Zeit hingeht.
Genau,
und er ist nicht der Einzige.
Ja, deswegen ist ein wichtiger Punkt, wenn du sagst mit Law and Order, weil Police Commissioner in New York ist Jessica Tisch. Ja? Jessica Tisch wurde von de Blasio nominiert. Jessica Tisch ist jüdisch, ist Law and Order und die ist nicht auf Defund the Police oder irgendwas, ja. Das heißt also, diese Mamdani-Leute, die sagen natürlich, die wollen natürlich jemanden wie Tisch da überhaupt nicht haben, ja. Und dann fangen sie natürlich auch an mit so Gedankenspielen, wenn der Netanyahu nach New York kommt zur General Assembly, können wir den dann festnehmen, ja. Dann wollen sie ihre jüdische, gesetzestreue Police Commissionerin losschicken, den Netanyahu zu verhaften, sozusagen. Und vielleicht hoffen sie auch mit solchen Gedankenspielen, dass sie zurücktritt. Aber bisher scheint eigentlich eher, dass die Mamdani-Leute eher so vorzugehen, dass sie sagen, nein, wir lassen Tisch im Amt und wir ändern möglichst nicht so viel an der New York Police. Weil wenn wir an der Schraube drehen, ja, dann gefährden wir ja unser globales Nation-Projekt dieser Mobilisierung für die globale Intifada gegen Amerika und gegen die Juden. Ja, wenn nämlich plötzlich die Sicherheitslage in New York sich drastisch verschlechtert, dann würde das ja große Unzufriedenheit zur Folge haben in der Stadt. Und eine Unzufriedenheit kann zu Protesten gegen den Bürgermeister führen. Es kann dazu führen, dass bei der nächsten Wahl Gegenkandidaten aufgestellt werden, schon in den demokratischen Primaries, dass schon die Demokraten auf ihn keine Lust mehr haben. Das ist an anderen Orten, wo das zu weit getrieben wurde, auf verschiedener politischer Ebene passiert, dass Generalstaatsanwälte, die Kriminellen laufen lassen haben, in Orten wie San Francisco wurden in demokratischen Primaries einfach weggekickt, weil die normalen demokratischen Wähler gesagt haben, what the fuck, wie kann das sein? Und das wollen wir nicht. Wir wollen hier, dass wieder ein bisschen mehr die Gesetze durchgesetzt werden. Und genau darum hat der Mamdani bisher an dieser Schraube auch 0,0 gedreht, weil im Endeffekt ist der Mann ja ein reiner ideologischer Mobilmacher. Also er kann eigentlich nur Revolution und aufstacheln und so weiter. Und als ein Politiker mit Exekutiverfahrung, der konkrete politische Programme umsetzt, hat er ja 0,0 Erfahrung. Das heißt also, für ihn ist es eigentlich schlauer, dass er Videos aufnimmt, wo er erst darüber spekuliert, wir könnten Netanyahu festnehmen und mit ihm Haufen von Lügen bezichtigt. Er bringt absichtlich Kinder um, er begeht Genozid und la la la. Und dann zu dem Schluss zu kommen, ja, aber meine lieben Anhänger, leider habe ich doch nicht die gesetzliche Handhabe und da können wir da nichts machen, wenn er nach New York kommt. Das heißt also, es wird also mit massiven Lügen massivst antisemitisch agitiert. Es wird die Sicherheitslage für alle möglichen, für Juden in New York halt auf die verschiedenste Weise unterminiert. Aber gemacht wird dann am Ende dann doch nichts. Und ich glaube tatsächlich, dass auf diese Weise, und ich glaube, das wissen Leute wie der Mamdani und seine Leute, ist ja am effektivsten für die Agenda. Wenn er jetzt zu radikale Schritte einleitet, könnte das halt zu einem größeren Backlash führen, der halt dieser Hauptagenda, die er hat, eher hinderlich wäre.
Ja, du hast es angesprochen, das ist ja, Mamdani ist momentan das prominenteste Aushängeschild dieser Strömung bei den Demokraten, aber er ist ja nicht der Einzige. Natürlich, also klar, The Squad, die sind ja seit Jahren berühmt-berüchtigt für notorischen Antisemitismus und Amerika-Hass. Aber es ist ja auch, es tauchen auch Leute auf, die bislang nicht so im Fokus standen, beziehungsweise also in Deutschland kennt die niemand. Graham Plattner zum Beispiel, der ja jetzt in Maine bei den Primaries als demokratischer Senatorenkandidat auftreten wollte. Schlussendlich es gab wohl Vorwürfe gegen ihn, der sexuellen Grenzüberschreitungen. Und deswegen
hat er
seine Kandidatur.
Die Primaries schon gewonnen, aber er ist jetzt wieder als Kandidat zurückgetreten. Also er war schon aufgestellt als Gegenkandidat zu der republikanischen Senatorin Susan Collins. Und Susan Collins ist jetzt eine eher gemäßigte Republikanerin, weil Maine ist ein Staat, der meistens bundesweit eher demokratisch wählt, aber nicht so eindeutig. Es ist ein Staat, der, wenn es darum geht, in welche Richtung geht der Senat bei den Midterms, zentral ist. Weil er ist nicht groß, das heißt, man kann dort mit Geld relativ viele Wähler erreichen, also eine hohe Prozentzahl der Wähler erreichen mit Geld und Kampagne. Das heißt also, es ist eine extrem wichtige Wahl für die Senatswahl, die Wahl in Maine. Und Susan Collins ist halt in Maine etabliert und ist halt in diversen Komitees und ist halt eher innerhalb der Republikaner jetzt keine Mager-Hardlinerin oder so, sondern eher eine klassische Republikanerin, aber halt eine, der von den Demokraten vorgeworfen wird, dass sie halt sehr viel mit Trump abstimmt. Mhm. So könnte man es zusammenfassen. Und ja, also sie ist eigentlich eine klassische Ostküsten-Republikanerin, würde ich sagen. Und insofern auch relativ wenig spektakulär. Aber das Ding war, als Gegenkandidatin war eigentlich ausgemacht eine Frau Mills, die Gouverneurin von Maine ist. Und die war eigentlich auch die, die den Rückhalt hatte des Partei-Establishments. Und dagegen tauchte halt plötzlich aus dem Nichts dieser Graham Plattner als Gegenkandidat auf, der halt ganz interessant insofern ist, als halt der Kampagnenmanager von Mamdani. Ich werde nochmal kurz spicken und mir seinen Namen raussuchen. Der hieß, glaube ich, der hat auf jeden Fall auch diese Mamdani-Kampagne gemacht. Morris Katz, ja. Mhm. Das ist halt, genau. Und der hat auch schon für andere Leute gearbeitet. Nicht erst, der ist erst später bei den Progressiven gelandet. Vorher hat er den John Fetterman unter anderem auch politisch beraten in seiner 22er-Wahlkampagne. Und Fetterman ist ja heute im Senat, sitzt ja für Pennsylvania und ist eigentlich der stabilste pro-israelische Demokrat, den es überhaupt noch gibt im US-Senat. Der hat auch schon mehrfach gegen die demokratische Linie gestimmt. Naja, aber jedenfalls haben die halt aus dem Nichts diese Kampagne für diesen Plattner gestartet, ein ehemaliger Marine, 4 Jahre, angeblich mit irgendeinem Working-Class-Background aus Maine. Oysterfarmer, ja, also hier Austernfarmer, also irgendwie so ein sehr typischer Lokaler und war lange in den Marines 4 Jahre und hat dann auch gleich in seinem ersten von diesem aus Cut zusammengeschusterten Kampagnenvideo auch gleich so hart angegriffen und gesagt, ja, er hat keine Angst vor dem Feind, der hat ja auch jahrelang gekämpft und der Feind hier sind die Millionäre und so weiter
ja.
und die Oligarchie und gegen die müssen wir kämpfen, die da oben und wir müssen ein bisschen entschlossener und Susan Collins, die ist natürlich das Werkzeug von denen. Also gleich so mit so einer wir hier unten, die da oben Kampagne betont von Military und Working Class Background. Das Problem war jetzt nur, dass im Laufe dieser Kampagne von Herrn Plättner, nachdem der eigentlich schon in den Vorwahlen dann so durchmarschiert ist, weil er hat ganz viel Begeisterung erzeugt mit seiner Kampagne unter den Demokraten in Maine, die eigentlich auch traditionell nicht eigentlich als radikal bekannt sind, halt auch mit dieser ganzen Rhetorik und natürlich auch diesem Israel-Genozid und natürlich dem damit einhergehenden Endorsement von Bernie Sanders, der ihn unterstützt hat und so weiter, hat er halt da ganz viel positive Stimmung erzeugt, sodass Susan Mills, die Gouverneurin, ihre Kampagne beendet hat und er praktisch ohne Gegenkandidat dastand und ungefähr mit 3/4 der Stimmen dann gewählt wurde bei den Primaries. Nun gab es halt gegen ihn schon diverse Vorwürfe, die halt sehr, sehr happig waren. Der eine war, dass er sich in Kroatien, als er bei den Marines war, einen Totenkopf hat tätowieren lassen. Ein Tattoo, von dem er angeblich gesprochen hat als My Totenkopf. Ja, ein Tattoo, was an die SS erinnert.
Ach, der war das. Ja, da habe ich auch was drüber gelesen. Ja. Also okay.
Also das heißt, es gab schwerwiegende Probleme. Dann hat er halt diverse...
Der Demokrat mit dem SS-Totenkopf, das hatte ich auch gelesen.
Der SS-Totenkopf, damit fing es schon an, aber das
ja,
war
gut.
Wohl noch, das konnte man wohl noch so unter verbuchen, dass jemand, der gegen Juden hetzt und ein Totenkopf-Tattoo hat, dass der vielleicht ein Problem sein könnte. Das ist damals bei den Demokraten noch nicht so, hat sich noch nicht so durchgesetzt. Das hat jedenfalls nicht gereicht, um Plättner irgendwie aus der Bahn zu bringen. Jedenfalls kamen dann noch weitere Dinge raus, wie dass er früher viele Posts bei Reddit gemacht hat.
Genau.
Und sich selbst als Kommunist bezeichnet hat, wo er All Cops are Bastards geschrieben hat.
Wo auch Hamas-Angriffe wohl gelobt haben soll, ne?
Weiße Amerikaner sind Rassisten und dumm und ja, und er trägt auch keine Ahnung. Also er hat auf jeden Fall diverse Dinge gemacht und hat sich aber dabei in seiner Kampagne damit rausgeredet, dass er nach seinem Militärdienst mit PTSD zu tun hatte, also posttraumatischer Stressdisorder, Belastungsstörung. Genau. Und auf weitere Dinge, die er von sich gegeben hat, waren so Dinge wie, ja, er ist zu den Marines gegangen, weil er Spaß haben wollte, ein Abenteuer erleben und Leute umbringen wollte. Das war auch noch so eine Aussage, die er getätigt hat. Und eine ehemalige Beziehungspartnerin von ihm hatte halt in einem Interview gesagt, dass er sie misshandelt hat. Und dass er ständig auch so Dinge gesagt hat wie, er würde sich freuen, wenn jemand versuchen würde, in sein Haus einzubrechen, dann würde er ihn nämlich, diesen Einbrecher nämlich überwältigen und vergewaltigen, aber nicht in einer schwulen Art und Weise, sondern um seine Dominanz, sozusagen seiner Dominanz Ausdruck zu verleihen. Das war die Aussage, die er da getätigt hat. Aber diese Vorwürfe kamen nun von einer Frau, der nachgesagt wurde, dass sie den Republikanern nahesteht, also wurde das einfach komplett ignoriert, all diese Aussagen, dass er eine Frau misshandelt haben soll und solche Aussagen getätigt, das wurde alles noch abgebügelt. Das Problem war nur, dass nun auch die letzte Beziehungspartnerin von Plättner und die noch dazu eine demokratische Frau war, dann auch sich dann noch irgendwann geäußert hat und gesagt, er hätte sie auch sexuell belästigt, misshandelt und irgendwas. Und dann nachdem also das auch noch kam, das war noch der letzte, das war sozusagen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Dann haben halt angefangen, viele Leute haben halt ihre Unterstützung für Plättner dann zurückgezogen. Na, das war halt dann noch der letzte Punkt. Also dieser Plättner, das ist halt so jemand gewesen, der eigentlich aus dem Nichts kam und jetzt vermutlich auch ins politische Nichts wieder verschwindet. Aber die Geschichte, wieso jemand plötzlich zu dem neuen Shootingstar werden kann und der große Begeisterung erzeugt und alles auf sich zieht, das zeigt eigentlich, glaube ich, dass die Leute gar nicht mehr richtig hinschauen. Es geht eigentlich, es ist tatsächlich eine Art Manie, muss man fast sagen, dieses progressive Denken. Also man, es gibt kein kritisches Denken mehr darin, dass es irgendwie ein Wahrzeichen sein könnte mit diesem Mai-Totenkopf-Tattoo. Das scheint einfach nicht mehr drin zu sein, dieser Gedanke.
Naja, dass aber auch Leute, die sich derart brachial auch äußern, auch punkto Antisemitismus, aber auch sonstige politische Phrasen, dass diese Leute durchaus vielleicht zu Extremen auch sonst neigen, was so gewalttätiges Auftreten oder besonders krasse Tattoos betrifft. Auch die Marines, das ist was anderes, als wenn du ein einfacher GI bist. Also ja, da würde ich sagen, da könnte schon was dran sein, dass da einiges im Argen ist. Er hatte sich auch verabschiedet, nachdem er sich dann zurückgezogen hat, und er beendete seinen offiziellen Rückzugsbrief an das Innenministerium von Maine mit den Worten Fuck ICE, Free Palestine, Up the Hearts, Solidarity Forever. Auch das ist so. Also das muss halt auch nochmal mit rein, diese Brachialrhetorik, damit auch jeder weiß, woran er ist. Also das heißt auch keinerlei Mäßigung, keinerlei Einsicht auch in das Tun. Und auch das ist wieder so, auch da kursiert ja auch in den USA, es kursiert ja schon zu Black Lives Matter-Zeiten diese Verschwörungstheorie, wonach ja eigentlich israelische Sicherheitskräfte amerikanische Polizisten schulen, damit die dann besonders brutal gegen Schwarze vorgehen oder gegen Latinos oder gegen jetzt ICE, ist ja auch über die Methoden von ICE und die Skandale, die ICE-Praxis hervorruft, da kann man darüber gerne drüber diskutieren. Das ist auch in Ordnung, das ist ja eines demokratischen Rechtsstaates würdig, dass man darüber diskutiert und streitet. Aber ich glaube halt, in dem Denken dieser Leute steckt auch, also ich meine, Fuck ICE, Free Palestine direkt dahinter. Ich glaube, das könnte ein Indiz dafür sein, dass man dieser Verschwörungstheorie anhängt, dass eigentlich auch da hinter ICE steckt dann genauso auch der Jude. Und es passt auch zu sonstigen Äußerungen von Herrn Plättner, der zum Beispiel großes Problem, also er hat zum Beispiel der Susan Collins vorgeworfen, von Israel, also von Netanyahu persönlich gekauft worden zu sein, oder AIPAC wird dann ja mal als Stellvertreter-Lobby-Organisation benannt, ne? Das ist übrigens auch was, also das sagt nicht nur er, da kann wir gleich noch anderes Prachtexemplar von der Demokratischen Partei, aber auch Nick Fuentes beispielsweise, über den vielleicht man ja auch noch kurz sprechen kann. Das ist immer so, das fügt sich alles zusammen, und ich finde, das ergibt dann so ein Gesamtbild von solchen Typen. Ja. Deswegen wundert es mich dann auch nicht, dass solche Vorwürfe dann kommen.
Genau, und da muss man halt sagen, weil du es vorhin angesprochen hast, du hast gesagt, also Linke sagen dann ja, Trump ist schlimmer. Das heißt aber, ich glaube tatsächlich, dass das ein Riesenfehler ist, wenn man das so analysiert, weil ich glaube, die Agenda dieser Leute hat ja mit Donald Trump gar nichts zu tun, ne? Sondern Donald Trump ist für diese Leute ein nützliches Feindbild. Die Polarisierung der amerikanischen Politik, für die auch Trump steht, nützt diesen Leuten, weil wenn die es schaffen, mit ihren Aktivisten so zu mobilisieren, dass sie in der Primary die etablierte Kandidatin wie hier diese Gouverneurin Mills rauskicken, dann können sie halt sagen, jetzt müsst ihr aber alle hinter Plättner stehen, weil sonst wählt ihr ja Susan Collins. Und Susan Collins ist ja eine generische Republikanerin. Das heißt, die stimmt mit Donald Trump. Das heißt, ihr vergeigt uns den Senat. Ihr müsst. Das ist eine Erpressungsstrategie, mit der die aber ihre ganz eigene Agenda vertreten. Denn das ist nicht die Agenda des demokratischen Parteiestablishments, und es ist auch keine Agenda einer besseren USA, sondern es ist eine massiv anti-amerikanische Agenda, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und dafür dient jemand wie Trump als willkommener Sündenbock, dass man einfach sagen kann, ja, hier seht, wenn ihr uns nicht unterstützt, unterstützt ihr Trump. Und das ist etwas, was man in den USA, wo du sagen kannst, wo es eine gewisse Logik hat, ja, entweder Trump oder die Democrats gewinnen den Senat, also die Republikaner, die im Moment halt hinter Trump stehen, oder halt die Democrats, dieses Entweder-Oder mag für die USA einen Sinn haben. Aber wenn ich das als Kommentator aus Europa betrachte, dann muss ich diese Entscheidung ja gar nicht treffen. Also ich stehe ja nicht vor der Entscheidung, wer am Ende den Senat kontrolliert, sondern ich muss bewerten, was geht da vor sich. Und dieses Jungteam, was da aufgemacht wird, Trump ist daran schuld, dass diese Leute irre sind. Das ist in sich selber irre. Ja, es ist ein Entweder-Oder für Leute, die in den USA politische Kampagne machen. Aber es hat erstmal nichts miteinander zu tun, weil diese Agenda dieser Leute, die hat nichts damit zu tun. Die lief ja auch weiter, als Joe Biden Präsident der USA war. Ja, diese Leute verfolgen ihre ganz eigene Agenda und die zielt auf Abschaffung der USA. Und die haben auch unter Biden halt sich natürlich massiv dagegen Stimmung gemacht, dass Israel unterstützt wurde. Das kann man jetzt ja auch sehr gut sehen. Es gibt jetzt diese Ausläufer bis in die ehemaligen Bestandteile der Biden-Regierung. Da gab es jetzt etliche Medienberichte, wie insbesondere dieser Sicherheitsberater, der ganz unsägliche Jake Sullivan, der hat sich mehrmals hervorgetan, jetzt, dass er gesagt hat, er hatte ganz üble Bauchschmerzen, dass der Biden die Israelis so unterstützt hat und bla bla bla. Ja, das ist dasselbe Horn, in das solche Leute blasen. Diese Leute bewerben sich sozusagen auf Positionen in einer zukünftigen demokratischen Regierung, die viel, viel radikaler sein wird als die Biden-Regierung, die ja in Sachen Israel so versucht hat, einen Mittelweg einzuschlagen, der ihnen natürlich weder bei den einen noch bei den anderen genutzt hat, aber der schon zwar Rücksichten genommen hat auf die Progressives, aber eben halt im Endeffekt das Bündnis mit Israel natürlich nicht aufgekündigt hat, weil war halt Biden und seine engsten Leute nicht zu haben. Und das wird halt von diesen Leuten, auch Teilen, die in der Regierung waren, beklagt. Und das wurde auch damals schon, drückte sich das in zahlreichen Leaks aus, wo immer gesagt wurde, dies und jenes und so. Daran merkt man ja, dass Leute damit unzufrieden sind mit der Politik, dass halt ganz viel ausgeplaudert wird, was aus internen Zirkeln kommt. Und das geht jetzt ja eindeutig so weiter. Das heißt also, so Figuren wie ein Jake Sullivan, die reagieren oder die stehen in einem Zusammenspiel. Also hier einer, der etabliert war und in der Regierung als Sicherheitsberater war und dort dieser Radikalflügel, der antisemitische Stimmung macht. Das geht miteinander Hand in Hand. Und da ist auch noch ein interessanter Aspekt, dass zum Beispiel jemand, der sich ein bisschen in Stellung bringt für eine Präsidentschaftskampagne, Rahm Emanuel, der ja schon unter Obama eine Rolle da hatte im Weißen Haus als Stabschef, glaube ich, und der vorher Bürgermeister von Chicago war und der selber jüdischer Herkunft ist, war ja jetzt kürzlich in Israel und hat darüber geredet, wie die Israelis die Zwei-Staaten-Lösung revitalisieren müssen und wie Netanyahu schuld ist, dass die Israelis in den USA so unbeliebt sind und bla bla bla. Ja, und Rahm Emanuel ist nach heutigem Standard, wenn er kandidiert, ist er somit das Pro-Israelischste, was die Demokraten aufstellen werden. Das ist ganz klar nach den heutigen Standards der Demokraten. Er macht diese Sache einerseits, um sich zu positionieren und andererseits aber auch, um den Progressiven zu sagen, ich bin zwar für ein Bündnis mit Israel, aber ich bin auch ganz israelkritisch und eigentlich will ich, dass die Juden sich aus Judäa und Samaria verpissen und dass wir hier die Zwei-Staaten-Lösung machen. Auch wenn sollte er Präsident werden, das nicht tun wird, weil er sich dafür zu gut auskennt im Nahostkonflikt und weiß, dass es eine Katastrophe wäre, wenn die Israelis sich dort zurückziehen. Das ist einfach nur eine Positionierung. Und er weiß wahrscheinlich auch, mit dieser Positionierung hat er keine Chance, Präsident zu werden. Und auch nicht mit seiner Rolle als Jude, da wird er zu sehr angegriffen werden innerhalb der Demokraten. Aber vielleicht fällt für ihn ein Posten in der nächsten Regierung ab, wenn er ganz gut abschneidet in den Vorwahlen, sodass man ihn irgendwie einbeziehen muss. Vielleicht kann er dann Außenminister werden oder irgendwas, ja. Also so kann man das so zusammenfassen. Das heißt also, es entsteht innerhalb der Demokraten so eine Gemengelage, wo die eigentlich tendenziell eher sogar noch auf der pro-israelischen oder Verständnis für Israel-Seite stehenden Leute stehen. Und dieser Rahm Emanuel ist alles andere als ein Idiot und jemand, der keine Ahnung vom Nahen Osten hat, der redet dieses krude Zeug für ein gewisses Publikum. Auch diese Leute sind halt gezwungen, in diese Richtung zu gehen, weil man mit was anderem bei den Demokraten nichts mehr wird.
Ja, das ist auch mein Eindruck, dass so das vielleicht das klassische demokratische pro-israelische Lager eigentlich, das ist so wie hier die Linkspartei. Also, dass du so Parteipolitiker hast, so die Grande der Partei, die dann irgendwann doch mal in Anführungszeichen pro-israelische Position vertreten haben, wie Gregor Gysi oder ein Klaus Lederer oder so, wie krude das auch begründet gewesen sein mag. Aber es war ja ein Shift, der auch in der Linkspartei stattfand. Und das wird ja nach und nach rückabgewickelt. Also die, selbst die, die jetzt keine, nicht offen als antisemitisch auftreten, als die schlimmsten antisemitischen Hetzer auftreten, wie eine Heidi Reichenegg oder so, auch die können sich dem nicht verschließen. Auch die machen immer wieder gewisse Virtual Signaling, obwohl die jetzt nicht zum Hardcore-Antisemitenlager gehören, wie Ferhat Kocak oder ich weiß gar nicht, wie sie mit Nachnamen heißt. Ist auch egal. Im Prinzip, das sind ja die Leute, die rumkrakeln, die ja auch nicht, die ja keine Realpolitik machen, die genau die Mamdani-Linie auch hier in Deutschland fortfahren. Und das ist ja etwas, was man eigentlich mehr oder weniger, ob gewollt oder nicht, aber man nimmt es 1:1 aus diesen Fraktionskämpfen innerhalb der Demokraten, wo man aber eigentlich konstatieren muss, die progressive Fraktion hat da gewonnen. Und so ähnlich ist es hier mit der Linkspartei auch. So, nur dass es hier alles ein bisschen provinzieller wirkt, weil Deutschland ist eben nicht die USA. Aber ja.
Ja, der Punkt ist natürlich der, dass ein großer Unterschied zwischen den Demokraten und der Linkspartei darin besteht, dass die Demokraten die Partei der amerikanischen Juden sind zu einem sehr großen Teil. Und dass die Demokraten eben halt aus Politikern bestehen, wie was weiß ich was, wie Chuck Schumer, dem Minderheitsführer im Senat, oder halt dem Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, und so weiter. Also es gibt einfach oder halt Rahm Emanuel und so weiter. Es gibt also jede Menge Politiker innerhalb der Demokraten, die jüdisch sind, und es gibt jede Menge jüdische Großspender, es gibt jede Menge jüdische Wähler. Und das heißt natürlich, geht einher, dieser Shift, auch mit einer Säuberungskampagne gegen diese Leute und auch gegen die letzten sonstigen pro-israelischen Stimmen. Und die Frage, die sich bisher gestellt hat, weil das bisher nicht im größeren Stil geschehen ist, ist halt, inwiefern das Partei-Establishment irgendwann sagt, wir haben die Schnauze voll und wir schlagen jetzt mal zurück, weil zum Beispiel in Maine, am Beispiel Plattner, ist das einfach nicht passiert. Da ist einfach nicht die große Kampagne für die Gouverneurin Mills ist ausgeblieben. Und so ein ganz bisschen ist es passiert jetzt im Michigan Senate Race, auf das du noch hinaus wolltest, wo der islamistische Chef-Antisemit Abdul El-Sayed einer der beiden aussichtsreichen Kandidaten ist, um für den Senatssitz zu kandidieren. Mhm. Und seine Gegenkandidatin ist halt die Kongressabgeordnete Haley Stevens, die halt eher auch als Establishment-Demokratin, Hillary Clinton-Demokratin, relativ pro-israelisch, auch teilweise Unterstützung von APEC, also diesem American Jewish Committee, da dieser Unterstützungsgruppe bekommen hat, ja. Also da ist natürlich, das ist halt tatsächlich so eine Abstimmung, die gerade läuft oder die, glaube ich, jetzt Anfang August entschieden wird, wo es eigentlich auf eine Entscheidung zwischen diesen beiden Figuren hinausläuft, einem progressiven, islamischen Hassan Paykal Mamdani Squad-Freund oder halt Haley Stevens. Das ist halt die Wahl, die dort in Michigan gerade ansteht. Und da gab es jetzt schon erstmals so, dass so prominentere lokale Demokraten wie zum Beispiel Gretchen Whitmer, die auch schon mal für höheres Amt gehandelt wurde, jetzt Stevens unterstützt. Ich glaube tatsächlich, dass durch das Plattner-Desaster die Lust auf Abdul El-Sayed als Kandidat in der Demokratischen Parteizentrale nicht zugenommen hat. Und da wird man halt sehen müssen, ob diese Wahl, wohin die ausgeht. Ja, Michigan war ja eigentlich der Grund für die gescheiterte Wahlkampagne von Kamala Harris, könnte man fast sagen. Also Harris hat ja gesagt, oder die Harris-Kampagne hat ja so große Angst vor den muslimischen Wählern in Michigan. Ja, es gibt ja Dearborn, das ist ganz interessant. Dearborn ist ja historisch schon das Zentrum des Antisemitismus in den USA, weil dort hat Henry Ford seinen Dearborn Independent rausgegeben. Und heute wohnen dort die meisten Muslime in den USA. Mhm. Und dann hieß es immer, ja, in Dearborn kommt das gar nicht gut an, was wir machen, und wir müssen israelfeindlicher werden. Jedenfalls im Endeffekt hat diese Dearborn-Strategie dazu geführt, dass sämtliche Swing States verloren gegangen sind. Und insgesamt in den Swing States gibt es in den USA deutlich mehr jüdische Wähler als muslimische. Dann auch Pennsylvania, wo ich schon gesagt habe, wo Fetterman, der eine Senator ist, und Shapiro, der Gouverneur, ist nicht unbedingt ein Ausdruck dafür, dass die Leute dort antisemitisch wählen. Er ging natürlich drastisch verloren. Das war der wichtigste Swing State eigentlich in der Wahl. Und ohne Pennsylvania war die Chance von Harris aufs Weiße Haus minimal. Aber sie hat sich ja entschieden, Shapiro nicht als Vizepräsidenten zu wählen und ihn bei der Befragung ja auch gefragt, ob er für den Mossad arbeitet. Da haben sie und ihre Staffer ihn gefragt, ob er nicht für den israelischen Geheimdienst arbeitet oder mit Israel verbandelt ist oder nicht seine Loyalität eigentlich Israel gilt und nicht den USA. Das war die Frage. Also muss man sagen, komplettes Scheitern. Das heißt also, es könnte natürlich immer sein, oder es gibt zumindest diese vage Hoffnung, dass es da auch noch mal eine Gegenbewegung gibt zu diesem progressiven Unsinn, wenn der weiter vor die Wand fährt.
Das gut, dann nehme ich das ein bisschen zurück, was ich gerade gesagt habe. Ich dachte, diese Entwicklung wäre schon weitestgehend abgeschlossen, dieser Takeover. Aber ich. Dann sollen wir die Hoffnung nicht fahren lassen. Dann lasse ich mich gerne des Besseren belehren. Ja, der Abdul El-Sayed, das ist ganz interessant tatsächlich, weil diese Aussagen sind so deckungsgleich. Also das ist das, was er auch sagt, zum Beispiel, also er bezeichnet Israel als Rogue State, als Schurkenstaat und man kennt ja das ganze Genocide, Apartheid und aufhören, Israels Militär zu unterstützen und so weiter und so fort. Und auch hier wieder APEC. Er bemängelt den Einfluss APECs auf die amerikanische Politik und sagt, eigentlich ist APEC dafür verantwortlich, die haben Trump ins Ohr geflüstert, dass er Krieg gegen den Iran führen soll. Und das ist eigentlich ganz interessant, diese Aussage, weil die ist mittlerweile lagerübergreifend. Also nichts anderes sagt auch ein völlig durchgeknallter Rechtsextremist wie Nick Fuentes, der irgendwie auch mal als Charlie Kirk-Nachfolger so quasi gehandelt wurde, aber dafür viel zu plump ist und auch natürlich. Viel, also das ist natürlich auch politisch nicht vergleichbar mit Charlie Kirk, aber der auch, glaube ich, politisch keinen großen Einfluss hat oder gar keinen Einfluss hat, der aber interessante Personal ist, weil der durch seine Online-Formate, durch dieses aggressive Auftreten mit seiner Groiper-Army durchaus schon in gewissen Zirkeln Ton angeben kann und auch mit Tucker Carlson ja einen starken Verbündeten hat. Und Nick Fuentes sagt im Prinzip genau dasselbe über APEC. Seine Kritik an Trump ist ja auch, dass er ihm vorwirft, er sei eine Marionette Netanyahus, er sei nicht loyal, America First, das ist eine Lüge, er sei nicht loyal gegenüber den USA. Und da passt ja im Prinzip ja kein Blatt dazwischen, zwischen dem, was Kamala Harris, zwischen der Aussage von Kamala Harris. Also mit dem,
Genau.
ob nicht ihr Parteikollege vom Mossad eigentlich finanziert wird. Also das ist ja, das ist im Prinzip, das ist ja genau das, das ist ja gleich, genau das Gleiche. Also es nähert sich ja extrem an.
Genau, also man muss halt sagen, das ist halt tatsächlich inzwischen, also deswegen hatte ich auch nochmal versucht, so ein bisschen darauf hinzuweisen, wie groß der Patriotismus beim Golfkrieg von 91 war oder nach 9-11, dass also auch auf dieser politischen Seite sich etwas tut, nämlich eine Absetzung eigentlich von Amerika. Eigentlich die Idee, dass Amerika das großartigste Land der Welt ist, was eigentlich den amerikanischen Patriotismus immer getragen hat, was du auch aus den Reden von all diesen Politikern, Reagan, Bush, Clinton und so weiter, kennst zur Genüge. Das hört man heute kaum noch. Und da sieht man halt eben auch, dass auch dort halt so eine wachsende Zahl, gerade so junger, unzufriedener Männer im Internet, so Groiper-Army und hast du nicht gesehen, einfach
Genau.
sich auch davon abwenden. Und auch da ist interessanterweise Antisemitismus so ein Hebel, um diesen Anti-Amerikanismus zu promoten. Ja, und der ist bei Leuten wie Tucker Carlson, der ja auch sonst teilweise linke Positionen vertritt, das ist ja ganz interessant, dass dieses Links-Rechts ineinander übergreifen, auch da so gut funktioniert bei diesem Thema. Und das geht halt, das Problem ist halt, dass das halt zwar innerhalb der republikanischen Wähler noch keinen sehr großen Einfluss hat, aber so bei jungen Leuten, bei Unabhängigen, bei vielleicht parteipolitisch nicht so festgebundenen, im Internet, in Podcasts, auch in größeren Podcasts wie bei Joe Rogan und so weiter eine Rolle spielt. Und dass auch der Vizepräsident JD Vance genau diese Schiene bedient, als er neulich bei Joe Rogan war und auch gesagt hat, ja, da gibt es ja diese Einflusssphären in Israel und die wollen nicht, dass wir Frieden mit dem Iran machen, die wollen endlosen Krieg und die Amerikaner da reinziehen und die machen Kampagne gegen mich, weil ich Friedensverhandlungen führe und so weiter. Ne? Da wird halt dieses selbe Thema halt bedient, nur halt würde ich sagen, ohne die radikalen Schlussfolgerungen, die die ziehen, aber es wird eindeutig diesen Leuten auch also einen Wink gegeben, so, hey, ich bin möglicherweise der Kandidat für 2028, den ihr eher unterstützen solltet, als vielleicht ein mehr aus dem Establishment kommenden Republikaner, wenn es darum geht, wer vielleicht die Nachfolge von Trump antritt. Und dieser Einfluss ist, denke ich, das, was einen daran Sorge macht, dass es jetzt auf die republikanischen Abgeordneten und auch die registrierten Republikaner, das zeigen zumindest die Umfragen, hat das keinen großen Einfluss. Also da sieht man eigentlich durch die Bank eigentlich andere Positionen, auch eine große Ablehnung von diesen Leuten wie Carlson und Fuentes sowieso. Aber es ist was, was so in dieser verkürzten Meme- und Clips-Welt irgendwie eine gewisse Rolle spielt.
Genau, das meinte ich auch mit dem politischen Einfluss. Nick Fuentes ist auch kein Parteimitglied.
Ich glaube, er hat sogar auch zuletzt dazu aufgerufen, die Demokraten
zu wählen. Genau. Nach dem Beginn des Irankrieges hat er dazu aufgerufen, die Demokraten zu wählen. Ja, also das, genau. Aber das ist ganz interessant, weil es gibt auch da, du hast es gerade schon gesagt, auch da, und das hatten wir auch schon mehrmals thematisiert, also es gibt dieses Internetphänomen, auch dieser sogenannten Vogue Riot, worunter ich Carlson und Fuentes auf jeden Fall subsumiere. Aber interessant ist tatsächlich auch der Shift, der auch da langsam stattfindet. Und da gibt es einen ganz interessanten Artikel in der neuen Ausgabe der Casablanca, den habe ich gestern gelesen, wo es nämlich genau darum geht, um den Antisemitismus von Tucker Carlson und Nick Fuentes. Den kann ich empfehlen. Ich würde da tatsächlich mal einen Absatz draus zitieren, der ist ein bisschen länger.
Ja, wie heißt denn der Artikel und wer hat den geschrieben?
Der Artikel heißt Konformistische Rebellen und geschrieben hat den nochmal André Hinz. Genau, den kenne ich nicht, aber trotzdem liebe Grüße. Sehr guter Artikel. Ich zitiere da mal ein bisschen länger.
Ganz wenig, also liebe Grüße.
Okay, ja, ich zitiere mal einen längeren Absatz, weil, wo es nämlich darum geht, um doch gewisse Erfolg in dieser Sphäre, die du gerade angesprochen hast, nämlich so dieses Vorfeld, das rechte Vorfeld, was vor allem aus jungen Männern besteht, die aufgewachsen sind mit Memes und Internet. Und so, ihr relativer Erfolg, also der von Tucker Carlson und Nick Fuentes, ihr relativer Erfolg kann unter Verweis auf die bereits seit Jahrzehnten bestehenden Krisenerscheinungen jedoch nicht hinreichend erklärt werden. Plausibler ist es, den Bedeutungsgewinn der rechten Antisemiten mit dem Aufstieg Donald Trumps in Beziehung zu setzen. Nicht, weil Trump selbst ein Faschist oder Antisemit ist, sondern weil er als Personifikation der populistischen Revolte für Teile der weißen Wählerschaft mit messianischen Heilserwartungen überzogen wurde, die trotz oder gerade wegen seines erratisch anmutenden Regierungshandels mit der Realität kollidieren mussten. Also ja, das kennen wir natürlich auch noch alles aus der Wahl 2016, da war das noch ausgeprägter, dieser Meme-War, der da stattfand, wo Trump ja wirklich so als Messias und Heilsbringer dargestellt wurde und er auch nicht gerade unschuldig daran war, an dieser fast schon messianischen Erwartungshaltung, die ihm geschürt wurde. Aber auch Herr Donald Trump ist halt trotz alledem ein Mensch und kein Halbgott. Und auch Herr Donald Trump ist halt, kann nicht tun und lassen, was er möchte. Aber diese Erwartungshaltung, die da geschürt wurde, gerade von seinen jüngeren Anhängern, die zum Teil sich jetzt gegen ihn wenden, also Nick Fuentes war ja auch mal pro Donald Trump und pro MAGA, und die sind halt enttäuscht worden. Und das zeigt sich gerade jetzt in der zweiten Amtszeit von Donald Trump viel, viel mehr als in der ersten, wo Donald Trump, glaube ich, selber überrascht war, dass er dann doch Präsident wurde. Genau, ich zitiere mal weiter. Während sich durch sich verschärfende ökonomische Verteidigungskämpfe generierte Unzufriedenheit derjenigen, die sich der Opposition zugehörig fühlen, auf die Regierung lenken lässt, stellt sich, wenn die eigene Partei an die Schaltstellen der Macht gekommen ist und die Zumutungen des Alltags dennoch fortdauern, das Bedürfnis nach einer Erklärung ein, dass die Vorstellung von der in Anführungszeichen Macht hinter der Macht bei manchen zu befriedigen vermag. Kein Zufall also, dass der rechte Antisemitismus wenige Monate nach Beginn von Trumps zweiter Amtszeit zunehmend seinen Nischencharakter verloren zu haben scheint, während er zur Amtszeit Bidens noch als Randphänomen stagniert hatte. Ja, und vor allem auch in der ersten, Regierungszeit von Donald Trump.
Mhm. Ja, ich bin mir nicht ganz so sicher mit manchen dieser Diagnosen.
Ich finde das eigentlich ganz schlüssig, aber gut.
Ja, ich bin mir mit manchen Sachen nicht so sicher, weil einige Sachen, die da gesagt werden, also zum Beispiel, dass Trump, dass Trump jetzt so extrem erratisch agiert. Also das ist halt zum Beispiel auch so eine Sache. Also ich glaube, bei Trump wird sehr häufig das Agieren und sein Auftreten, sein Reden und so weiter verwechselt, weil das Agieren häufig relativ konsistent ist in vielen Fragen, zum Beispiel auch gerade in Fragen wie Israel und Iran, wo seine Handlungsweise eigentlich eher konsistent ist als erratisch, ja.
Und, ja, generell, was die außenpolitische Linie der Trump-Administration betrifft, weil da finde ich Trump überhaupt nicht erratisch, sondern sehr, sehr konsequent.
Genau.
Aber der Eindruck entsteht natürlich durch das
Handeln. Der Eindruck entsteht durch sein Auftreten, was erratisch
genau.
Seine Aussagen sind erratisch. Er lässt gerne Testballons und so weiter los. Aber ich glaube tatsächlich, insgesamt gibt es halt eine große Tendenz dazu, Donald Trump, weil er sich halt teilweise dämlich äußert, zu unterschätzen. Und ich glaube, jemand, der so ein komplett Idiot ist, der wird nicht zweimal zum Präsidenten gewählt, sondern der bedient auch bestimmte Dinge halt sehr gezielt. Ja. Und das andere ist, dass es diesen rechten Antisemitismus vorher nicht gegeben hat. Also ich muss sagen, ich habe den schon analysiert zu viel früheren Zeiten, zum Beispiel schon mal anlässlich dieses Halle-Attentats von Stefan Ballett und so weiter. Also das ist ein Riesending schon gewesen im Internet, schon vor Jahren, dieses ganze Zionist Occupied Government und die Juden kontrollieren die Regierung und so weiter. Das ist ein Riesending. Und das gab es auch schon vor den Gräubern, da gab es damals dieses Alt-Right und hast du nicht gesehen. Also
ja,
ich glaube
aber die hatten
tatsächlich,
doch keine Relevanz.
Es ist ein immer wiederkehrendes Phänomen, das auch innerhalb der Republikanischen Partei auch jetzt keine Relevanz hat. Das ist meine persönliche Meinung, weil es gibt einen sehr großen Unterschied. Diese Leute, die innerhalb der Demokraten, die das nicht vertreten, wie Rahm Emanuel, die appeasen diese Leute in einem fort. Und innerhalb der Republikanischen Partei gibt es Leute wie Ben Shapiro, Ted Cruz und so weiter. Das sind alles bedeutende politische Sprecher, wie aber auch Politiker, die eigentlich, oder auch, weiß ich nicht, Marco Rubio und so weiter, die eigentlich nichts weiter machen als nonstop dagegen zu agitieren, wenn sie dazu gefragt werden, sich überhaupt dazu äußern. Das heißt also, im Endeffekt ist das ein Internet- oder rechtes Mobilisierungsphänomen, was aus bestimmten Internetkreisen und Foren kommt, wie es das auch schon vorher bei der Alt-Right war. Also,
aber die Alt-Right war ein
Nischenprojekt. Nick Fuentes ist ein Internetphänomen, vergleichbar mit Milo Yiannopoulos oder so, wie der damals hieß. Ja, den kennt heute auch keiner mehr. Und dass von Nick Fuentes noch sehr viele Leute in 10 Jahren reden, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das Problem ist der Aufstieg dieses Sentiments insgesamt. Und damit meine ich halt eben nicht den Antisemitismus oder diese Idee, es gibt eine Macht hinter der Macht, sondern die Idee, dass Amerika selber rotten ist. Das ist der Kern, die Kernidee von der Vogue Right wie der Vogue Left. Das heißt, es gibt ein Hufeisen des Anti-Amerikanismus. Und das ist das Gefährliche, weil dadurch, dass es aus dieser Zangenbewegung vorgenommen wird, dass es von beiden politischen Seiten kommt und dass beide politische Seiten sich auch im Hass auf Israel und den Iran-Krieg eigentlich so einig sind, dass kein Blatt zwischen Bernie Sanders und Nick Fuentes passt oder zwischen Tucker Carlson und Soran Mamdani, ja, dass da kein Blatt Papier mehr dazwischen passt. Das ist das Gefährliche, weil die Spinne auf der Rechten oder die Spinne auf der Linken, die hat es immer gegeben, die wird es auch in einer pluralen Gesellschaft wie den USA immer geben. Und in den USA war die Spinnerdichte schon immer sehr hoch, weil jeder sagen kann, was er will. Das ist auch eigentlich ein Vorteil von Free Speech. Man sieht die Leute, die stehen im Licht und man kann was gegen sie tun. Ja, weil man sieht, wo sie sind, dadurch, dass sie sich frei äußern können und niemand ihre Meinungsäußerung unterdrückt. Aber der Kernpunkt scheint mir zu sein bei diesem Phänomen, dass es im Moment diese Zangenbewegung gibt, die eigentlich das, was früher in Kriegs- und Krisensituationen in den USA allgegenwärtig war, wie das, worauf wir vorhin schon Bezug genommen haben, nämlich dieser überbordende und 120% die eigenen Boys unterstützende Patriotismus, nicht mehr möglich ist und damit auch eine Mobilisierung für den gerade nötigen Krieg gegen den Iran unmöglich ist. Und einer der Gründe, warum Trump diesen Krieg so führt, wie er ihn führt, nämlich immer auf Low Level und immer, wenn es darum geht, wollen wir jetzt endgültig weiter eskalieren, sodass die Iraner dann auch nochmal eskalieren und unsere ganzen Alliierten beschießen mit Drohnen und Raketen, immer an dem Punkt zieht ja Donald Trump zurück. Das macht er ja nicht, weil er denkt, man kann mit den Iranern einen ganz tollen Deal machen, sondern das macht er deswegen, weil er weiß, er hat daheim für eine Eskalation keine Rückendeckung. Und weil er auch halt weiß, dass dass er diesen Krieg so, wie er dann geführt werden müsste, nämlich bis zum Sieg und zur Zerschlagung des Regimes, dass er dafür einfach politisch keine Mehrheit hat. Ich denke, das ist ganz eindeutig der Grund. Und das ist der größte Erfolg. Und der ist nur in dieser Koalition der Groyper und Tucker Carlson-Leute mit den antisemitischen und antiamerikanischen Democrats möglich. Das heißt also, eine isolierte Betrachtung dieses rechten republikanischen Flügels ist überhaupt nicht zielführend, weil dieses dahinterstehende Sentiment, die Gesellschaft ist rigged und es läuft alles nicht, oder das, was in dem Artikel halt krisenhaft genannt wird, also dieses, ich bin ein junger Mensch und allein durch meine Anstrengung irgendwo hinzukommen, das klappt nicht oder das ist mir zu mühsam und so weiter, sondern eigentlich liegt es daran, dass da irgendwelche sinistren Kräfte sich gegen uns verschworen haben, dass dieses Denken inzwischen so breit in den Mainstream getragen wird von beiden Extremen und Rändern, dass das inzwischen tatsächlich das politische System der USA gefährdet.
Ja, in der Tat, ja. Und es wird auch interessant werden, wer denn der nächste amerikanische Präsident oder Präsidentin werden wird. Genau, das dauert noch
das
ein bisschen.
Das wird sehr interessant werden, weil das wird nicht besser werden. Das Problem mit Trump, es gibt tausend Probleme mit Trump und es gibt auch viele Politiken, denen ich nicht zustimme, aber explizit nicht dazu gehört seine Iran-Politik. Und dass das mit einem Nachfolger besser wird, ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
Das ist zu befürchten, ja. Werden wir sehen, wen die Republikaner dann als Präsidentschaftskandidat aufstellen oder ob es die Demokraten tatsächlich schaffen, den nächsten Präsidenten zu stellen und wer das dann werden wird, aus dem gemäßigten Lager oder aus dem progressiven Lager, in jedem Fall, ja, ist da noch ein bisschen Zeit hin. Wir werden uns davor sicherlich noch häufiger hören, Martin, und auch dann weiter gerne uns mit den Verhältnissen in den USA befassen. Ich weise zum Ende hin nochmal auf eine Konferenz drauf hin, auf der du auch sprechen wirst am Freitag. Die geht morgen los. Morgen und übermorgen findet die statt in Potsdam. Ich glaube, an der Uni, ne? Glaube ich, in der Universität in Potsdam. Genau, das ist eine Konferenz, die wird hauptsächlich, ist die initialisiert worden vom Telos Paul Picon Institute, ich glaube, das spricht man so aus, TPPI, zusammen mit der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, und die Bahamas und die Casablanca sind beide mit dabei, beziehungsweise es gibt Referenten von der Bahamas, Justus Wemmerle unter anderem ist auf dem Podium, Lukas Savary von der Casablanca ist dabei, mein guter Freund Koya Zedates hält einen Vortrag. Du auch, und zwar du sprichst über amerikanische und israelische Souveränität, ne? Weil das ist nämlich auch einer der Titel oder einer der Schwerpunkte. Ja. The Spectre of Sovereignty, Populism, Antisemitism and the New Class, so heißt die Konferenz.
Und genau, das ist nämlich, ich bin halt dazu eingeladen worden, weil ich habe eigentlich, ich habe halt mich mit dem Thema amerikanische Souveränität jetzt in mehreren Artikeln halt beschäftigt, und zwar eigentlich hat es angefangen mit einem Artikel, den ich nach der Wahl Donald Trumps, nach der zweiten Wahl Donald Trumps geschrieben habe, wo es auch ein bisschen um das Thema ging, was wir jetzt hier besprochen haben, ne? Und daraus möchte ich mal kurz vielleicht einen kurzen Absatz vorlesen, weil das ein bisschen Hinweis auf die Konferenz und auch nochmal dieses Thema, was wir jetzt besprochen haben, nochmal schön zusammenfasst. Nämlich diese Idee, Amerika soll sich nicht mehr in aller Welt einmischen. Amerika soll auf der Welt nicht als Weltpolizist auftreten. Amerika soll nicht die eigene Macht projizieren, nicht die eigenen Interessen nach außen auch gewaltsam durchsetzen. Das ist ja eigentlich das, was manche Leute wie Carlson oder so als America First verstehen und vielleicht auch J.D. Vance in Teilen. Und das ist auch das, worauf natürlich sowieso diejenigen, die Amerika als das Böse schlechthin begreifen, also gerade die Progressives, sowieso hinaus wollen, dass sie eigentlich sagen, amerikanischer Einfluss ist schlecht, ne? Und der Rückzug Amerikas auf sich selbst, wie ihn radikaleren Teile der MAGA-Bewegung fordern, ist in keinem Land mit größeren Schwierigkeiten verbunden, unter größerer Beschädigung der Errungenschaften möglich als in den USA. Da das Land bekanntlich auf Basis der Idee der Freiheit und der universellen Menschenrechte gegründet würde, kann es nicht von vornherein ein national definierbares Staatsvolk besitzen. Eine Abkehr von der Bekämpfung verbrecherischer Regime und von der Idee der Verbreitung der Demokratie kollidiert mit dem Gründungsdokument der USA, der Unabhängigkeitserklärung von 1776, in dem es direkt im Anschluss an die daraus meist zitierte Stelle, dass Menschen von ihrem Schöpfer mit den unveräußerlichen Rechten auf Leben, Freiheit und Glückstreben ausgestattet wurden, heißt, dass zur Sicherung dieser Rechte Regierungen von Menschen institutionalisiert werden, die ihre legitime Macht aus der Zustimmung der Regierten ableiten. Und weiter, wann immer eine Regierungsform diesen Zielen schadet, sei es das Recht des Volkes, diese zu ändern oder abzuschaffen, eine neue Regierung einzusetzen, die auf solchen Grundsätzen aufruht und ihre Befugnisse in einer Art und Weise organisiert, die am ehesten geeignet erscheinen, Sicherheit und Glück zu bewirken. Dazu mein Kommentar, die bloß bornierte Haltung vieler Trump-Anhänger, dass es sie nichts angehe, ob die Ukraine zerstört werde und was im Rest der Welt vor sich gehe und jetzt, ob die Ukraine zerstört werde, könnte man um das Thema Iran und Israel ergänzen, das ist vorher geschrieben, und was im Rest der Welt vor sich gehe, beerdigt eine zentrale Idee der amerikanischen Revolution, was nicht einfach als isolationistische Marotte abgetan werden kann. Ja, das war schon aus meiner Analyse zur Wiederwahl von Trump. Und diese Zirkel innerhalb der Republikanischen Partei sind natürlich insofern zu kritisieren, als die Republikaner eben die Partei sind, und darum wird es auch auf der Konferenz gehen, die eigentlich für amerikanische Souveränität steht. Die sagt, amerikanische Souveränität bedeutet Selbstregierung der Amerikaner. Nicht internationale Institutionen schreiben uns was vor. Und das ist halt eben dieser Widerspruch zwischen nationaler Souveränität und Transnationalismus. Das wird auch Gegenstand meines Vortrags sein, den ich nämlich auch in weiteren Texten für die Bahamas ausgeführt habe, unter anderem in der Nacht dem 11. September-Ausgabe, wo ich einen Text zum ewigen Siedler geschrieben habe, wo es eigentlich darum geht, warum der Siedler als das Feindbild schlechthin gilt. Diese Kampagnen laufen ja bis heute mit der sogenannten Siedlergewalt. Ich würde diesen Artikel aus dieser sehr empfehlenswerten Bahamas-Nummer ohnehin begrüßen, wenn der viel gelesen würde, weil ich den eigentlich für einen meiner besten Texte halte. Und auch für einen der absolut wichtigsten, weil diesem Mythos von der Gewalt der Siedler im Westjordanland muss halt dringend widersprochen werden, weil da geht es tatsächlich um die Delegitimierung von Besiedlung von Land insgesamt. Und Amerika und Israel und deren Souveränitätsvorstellung bezieht sich nicht zufällig auf die Tatsache, dass Land von diesen Menschen besiedelt, urbar gemacht wurde und daraus eine bedeutende und großartige Zivilisation erschaffen wurde. Sowohl aus dem in Israel ist das geschehen, als auch in den Vereinigten Staaten. Und der dritte Text, auf den ich mich beziehe, ist der über die israelische Justizreform. Das war der letzte Text, den ich für die Bahamas geschrieben habe, in der vorletzten Ausgabe. Der halt auch, glaube ich, der Grund war, warum ich zu dieser Konferenz eingeladen wurde, weil der meines Wissens halt in Berlin in den Kreisen, die diese Konferenz organisiert haben, rezipiert und diskutiert wurde. Und da geht es halt auch sehr, sehr stark darum, dass halt diese Idee mit immer mächtigeren Gerichten sozusagen die politische Souveränität zu beschneiden, eben halt auch darauf hinausläuft, gerade auch die amerikanische und israelische Souveränität zugunsten sozusagen des nationalen Rechts zu beschneiden. Und das sind halt so Themen, da gibt es einen Kurzvortrag von jedem. Ich werde da am Freitag auf dem letzten Panel sprechen auf dieser Konferenz zusammen mit Lukas Savary, den kenne ich ja auch recht gut, und noch mit weiteren. Und ich würde einfach alle einladen zu kommen.
Ja, das tue ich hiermit auch. Ich selber kann nicht dabei sein, aber ich wünsche eine erfolgreiche Konferenz. Und in dem Sinne bedanke ich mich bei dir, wie immer, Martin, für diesen Einblick in die Geschehnisse in den USA, die hierzulande kaum jemand wahrnimmt, die aber, das kann man den USA niemals nehmen. Alles, was oder vieles, was in den USA passiert, kommt dann ein paar Jahre später oder eine gewisse Zeit später auch in Europa und vor allem in Deutschland dann auch an. Und es werden ähnliche Fraktionierungen, Flügelkämpfe ausgetragen und dementsprechend, das wird auf ewig so bleiben. Also was in China passiert, das ist nicht so relevant für die westliche Welt als das, was in den USA passiert. Und
genau, und nicht nur im Sinne, dass es hier ankommt, sondern dass halt die, der Nichtwille sozusagen, also wenn sich das durchsetzt, dass die USA sagen, geht uns nichts an, das ist für die Verteidigung Israels entscheidend, das ist für die Verteidigung der Ukraine entscheidend, das ist für die Verteidigung Europas entscheidend, für die Verteidigung Taiwans und Südkoreas und. Es ist halt auf der ganzen Welt zentrale Auswirkungen und so sehr man Verständnis dafür haben kann, wenn Leute in den USA sagen, warum müssen wir uns darum kümmern, kann man muss man halt diese Haltung, wenn es so aggressiv vorgetragen wird, wie es teilweise der Fall ist, als borniert und zum Teil auch explizit als antiamerikanisch gegen die amerikanische Grundsatzidee gerichtet kritisieren, die halt gerade ihr 250. Geburtstag gefeiert hat und das in schwierigen Zeiten.
Genau, in dem Sinne, God bless the USA.
Genau.